Der heutige Predigttext steht in Lukas 24, die Verse 36 bis 49. Noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken furchtbar. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Warum habt ihr Angst? Fragte Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut. Und er zeigte ihnen seine Hände. Aber vor lauter Freude konnten sie es noch immer nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Endlich fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie brachten ihm ein Stück gebratenen Fisch, den er vor ihren Augen aß. Dann sagte er zu ihnen, erinnert euch daran, dass ich euch oft angekündigt habe, alles muss sich erfüllen, was bei Mose und den Propheten und in den Psalmen über mich steht. Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch dort geschrieben, der Messias muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Alle Völker sollen diese Botschaft hören. Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Das soll zuerst in Jerusalem verkündet werden. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Wir hören jetzt die Predigt von unserem Jugendreferenten Gerwin Weber.
Wie geht es weiter? Und wie mag die Zukunft wohl aussehen? In der Geschichte dieser Welt haben sich immer wieder die Menschen diese grundlegende Frage gestellt. Wie geht es nach einer Naturkatastrophe weiter, wenn ein Erdbeben oder ein Tsunami die Lebensgrundlage zerstört hat? Vor 75 Jahren hat sich die ganze Welt gefragt, wie geht es weiter nach diesem großen Krieg? Und vor 30 Jahren konnte sich noch keiner so richtig vorstellen, wie eine Zukunft in einem vereinten Deutschland aussehen würde. Immer wieder höre ich in den Nachrichten, dass Politiker und Forscher sagen, dass die Zeit nach Corona nicht mehr dieselbe sein wird, wie sie heute ist. Aber wie wird die Zeit aussehen? Wie wird die Zukunft sein? Na klar, wir können Pläne schmieden, wir können Vermutungen anstellen und vielleicht sogar Veränderungsimpulse setzen. Wie es aber letztendlich aussehen wird, kann keiner von uns voraussagen. Vor 2000 Jahren standen die Jünger von Jesus genauso ratlos vor ihrer Zukunft. Innerhalb von 3 Tagen hatte sich alles verändert. Aber wie würde es jetzt weitergehen? Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in die letzte Einheit dieser Predigtreihe, Passion. In den letzten Wochen haben wir euch versucht, die Dinge und die Aussagen zu erklären, die immer in Zusammenhang mit Ostern und Passion genannt werden. Wir haben uns gefragt, wozu das Kreuz? Wir haben über Vergebung und Versöhnung nachgedacht. Wir haben uns gefragt, wer eigentlich die Krone in unserem Leben aufhat. Und wir haben festgestellt, dass wir bei einem Heilmittel für unsere Seele nicht an Jesus Christus vorbeikommen. Der Leitsatz, der uns heute begleiten soll durch die Predigt, lautet, betrachtet die Dinge aus seiner Perspektive. So verändert sich die Perspektive für dein Leben. Betrachte die Dinge aus seiner Perspektive, so verändert sich die Perspektive für dein Leben. Mein erster Gedanke dazu, Perspektivwechsel. Über die Ostertage haben wir als Familie das gemacht, was wahrscheinlich 99% aller Deutschen gemacht haben. Wir sind spazieren gegangen. So ziemlich die einzige Beschäftigung, die man zurzeit mit der ganzen Familie machen kann. Und das wahrscheinlich auch zum Leidwesen vieler Männer und Teenager. Die sehen das wahrscheinlich eher als ein notwendiges Übel. Aber wir haben uns als Familie auf den Weg gemacht, meine Frau und ich und unsere beiden Kinder. Die eine 7 Monate haben wir im Kinderwagen geschoben und die ältere, 2 Jahre älter, die möchte am liebsten immer selber laufen. Ja, wir machen uns auf den Weg und wir gehen spazieren und das dauert natürlich jetzt alles ein bisschen länger, wenn unsere kleine Tochter laufen möchte. Und für sie ist das Ganze eher wie so eine Expeditionsreise. An jeder Stelle muss sie gucken, an jeder Stelle muss sie ja die Dinge erforschen, jeder Stein wird umgedreht, jeder Fetzen Müll auf dem Boden muss genau unter die Lupe genommen werden und alles, was sie sonst noch findet, muss in den Kinderwagen mit und wird dann zu Hause ausgepackt. Ich als Erwachsener guck meistens an den Dingen vorbei. Ich sehe sie einfach nicht. Es gehört gar nicht zu meinem Wahrnehmungsbereich. Ich laufe einfach daran vorbei. Als Vater habe ich jetzt 2 Möglichkeiten. Ich kann meine Tochter nehmen und förmlich hinter mir herschleifen und sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, du kommst jetzt mit. Ich kann ungeduldig warten, während sie da die Dinge erforscht. Oder ich bücke mich runter zu ihr und nehme mit ihr zusammen die Dinge unter die Lupe. Und ihr ahnt gar nicht, wie fasziniert die Welt da unten ist, wie faszinierend die Welt da unten ist. Ich schwebe meistens mit meinem Blick 1,80 Meter Höhe über die Welt und betrachte alles auf dieser Ebene und da unten, 1 Meter tiefer, sieht die Welt ganz anders aus. Aber auch so faszinierend. Ja, ein Perspektivwechsel. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Perspektivwechsel und Jürgen Barton hat ja auch gerade ähnliche Dinge beschrieben. Ich hänge ein Bild auf und gucke von der einen Ecke aus und denke, wow, das Bild hängt super gerade. Und dann gehe ich in die andere Ecke und denke, ach, aus dieser Perspektive hängt das Bild aber ziemlich schief. Oder ich sitze im 3D-Kino und habe meine spezielle Brille auf und irgendwann tut das Auge weh und ich nehme die Brille ab und das ganze Bild ist verzerrt. Perspektivwechsel. Ich bin auch voll dankbar für denjenigen, der den Schulterblick beim Autofahren erfunden hat. Denn auch jeder Schulterblick sorgt für eine andere Perspektive. Und das hat schon so oft Leben gerettet. Und egal, ob der Blick über die Schulter oder das Runterbeugen zu meiner Tochter, ja, es sorgt für eine andere Perspektive und erweitert den Horizont. Wie war die Situation damals vor 2000 Jahren in Jerusalem? Die Jünger hielten sich versteckt. Die Jünger hatten riesige Angst. Keiner durfte sie finden. Und aus verschiedenen Gründen waren sie völlig gestört und wussten gar nicht so richtig, was passiert hier eigentlich. Die Jünger hatten Angst. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, Jesus, ihr geistlicher Führer, war umgebracht worden und jetzt hatten sie Angst davor, dass es ihnen auch an den Kragen geht. Zweitens, seit 3 Jahren hatte Jesus ihnen immer gesagt, was sie tun und lassen sollen und jetzt, wo Jesus nicht mehr da ist, gab es nur noch Orientierungslosigkeit. Drittens, seit dem Tod von Jesus waren echt merkwürdige Dinge passiert, die sie nicht einordnen konnten. Viertens, der Leichnam von Jesus war verschwunden. der wurde in ein Grab gelegt und plötzlich war er nicht mehr da und jetzt wurden die Jünger des Diebstahls beschuldigt. Und fünftens, einige der Jünger hatten Jesus, den auferstandenen Jesus, gesehen. Zumindest behaupteten sie das. Ganz schön verwirrend, die Zeit. Und all diese Dinge machten ihnen Angst. Und jetzt malt euch mal diese Situation aus. Angst, Unsicherheit, die Ereignisse überschlagen sich. Dazu kommt noch, dass es wahrscheinlich Abend war und dunkel. Und jedes Geräusch macht einem plötzlich Angst. Und jeder Schatten, der sich bewegt, hält einen in Atem. Der Puls steigt und die Atmosphäre ist mehr als angespannt. Jesus hätte sich keinen besseren Moment aussuchen können, um mitten im Raum auf einmal aufzutauchen. Kein Wunder, dass die Jünger dachten, da steht ein Gespenst. Ja, ich kann diese Angst total gut nachvollziehen. Ich meine, wenn man so eine Geschichte liest, und als Leser schwebt man ja immer so ein bisschen über der Geschichte und man weiß vielleicht schon, wie die Geschichte ausgeht oder kann schon mal so einen Zeitsprung machen. Als Leser hat man nochmal eine andere Perspektive und man kann sich vielleicht nicht so ganz hineinversetzen. Aber wenn ich jetzt nur aus den Augen der Jünger gucken würde, ja, ich hätte totale Angst. Und jetzt steht Jesus da plötzlich vor ihnen. Und die Jünger erschrecken sich und haben Angst. Wie reagiert Jesus? Jesus führt seine Jünger in eine neue Perspektive. Er setzt ihnen quasi eine göttliche Brille auf für kurze Zeit. Er nimmt ihre Angst ernst und erweitert dann ihren Wahrnehmungshorizont. Sie dürfen fühlen, sie dürfen sehen, sie dürfen hören. Sie dürfen das alles und feststellen, Jesus steht da real vor ihnen. Sie dürfen das alles entdecken. Die Angst hat die Jünger in die Enge getrieben und Jesus führt ihre Perspektive jetzt in die Tiefen seiner Wunden. Aber die Jünger sind noch nicht überzeugt. Zu viele Dinge waren passiert. Aus ihrer oberflächlichen Perspektive heraus hatten sie Zweifel. Sie konnten das alles nicht verstehen. Mir ging das früher auch so, als ich in der Schule im Matheunterricht saß. Der Lehrer war voll engagiert, stand an der Tafel, hat irgendwelche Formeln und Zahlen an die Tafel geschrieben und hat erklärt, so und so muss man das machen und hier noch eine Zahl und da noch eine Zahl und hier noch eine Formel und dann am Ende steht irgendein Ergebnis da und sagt, so, jetzt habt ihr es ja alle verstanden. Und wir als Schüler gucken uns an und merken, eigentlich hat es keiner so richtig verstanden. Bis auf einer. Einer von uns Mitschülern, von unseren Mitschülern, der war so ein richtiges Brain und der hat das direkt verstanden. Und dann sagte der Lehrer, jetzt bist du dran, stell du dich doch mal an die Tafel und erklär das. Und er steht auf und erklärt das natürlich ein bisschen anders auf seine Art. Und als er fertig war, war für die meisten in der Klasse die Aufgabe klar. Jeder hat es verstanden, weil er die Situation aus der Perspektive eines Schülers für Schüler erklärt hat. Und so ähnlich macht Jesus das auch. Jesus setzt ihnen wieder seine göttliche Brille auf für einen kurzen Moment, nimmt ihren Zweifel ernst, aber erklärt dann auch die Ereignisse und erklärt nochmal ganz genau, wie lief das eigentlich ab. Ja, sie zweifelten. Und Jesus führt ihre Perspektive jetzt auf die weitreichenden Pläne Gottes für diese Welt. Perspektivwechsel. Der zweite Gedanke, Gottes Perspektive. Welche Pläne hat Gott für uns und diese Welt? Welche Pläne hat Gott für uns und diese Welt? In der Woche vor Ostern haben wir einen Aufruf gestartet. Wir haben Familien gebeten, ein Kreuz zu gestalten. Ein Kreuz, was an Karfreitag etwas anders aussieht als an Ostersonntag. Und dann sollten sie ein Foto davon machen und das einschicken. Und tatsächlich sind einige Dinge bei uns eingegangen. Und wir können uns die Fotos mal angucken. Genau. Und ich bin total begeistert, dass Dinge geschickt wurden, aber noch mehr darüber, welche Gedanken sich die Leute gemacht haben, welche Gedanken ihr euch an dieser Stelle gemacht habt. Im Grunde wurden in diesen Kreuzen Gottes Perspektive für diese Welt und für uns Menschen dargestellt. Jesus erzählt seinen Jüngern in den Versen 46 bis 47, wie diese Perspektive aussieht. Er sagte, es steht doch dort geschrieben, der Messias muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Alle Völker sollen diese Botschaft hören. Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Das soll zuerst in Jerusalem verkündet werden. Sie sollen das Evangelium hören, damit sie umkehren können und Gott ihnen ihre Schuld vergeben kann. Ja, das Evangelium, genau das haben wir versucht in den letzten Wochen in der Predigtreihe immer wieder zu erklären. Das Evangelium, der Tod von Jesus Christus am Kreuz an Karfreitag, bei dem er alles mit in den Tod reißt, was unsere Beziehung zu ihm zerstört. Und dann seine Auferstehung an Ostersonntag als Zeichen für seinen Sieg über den Tod. Im Römerbrief schreibt Paulus auch von diesem Evangelium. Und die Perspektive, die sich dort zeigt, ist eine Perspektive für die ganze Schöpfung und für uns Menschen. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Für mich wird hier Gottes Perspektive auf den Punkt gebracht. Eine Erlösung von der Vergänglichkeit. Eine Erlösung von der Vergänglichkeit hin zu einem neuen, herrlichen Leben. Lass uns nochmal das Bild von den Kreuzen angucken. Oben sehen wir die Kreuze, die die Botschaft von Karfreitag widerspiegeln. Dunkelheit, Leid, Tod. Ja, und unten sehen wir die Kreuze, die Botschaft von Ostersonntag widerspiegeln. Die Sonne, die aufgeht. Auferstehung. Ja, die Blumen, die nach dem Winter im Frühling wieder aufbrechen und neues Leben hervorbringen. Erlösung und neues Leben. Der dritte Punkt. Gottes Perspektive für diese Welt und für mich. Beim Spaziergang mit meiner Familie in den Ostertagen hatte ich zwei Gründe, um über Gottes Schöpfung zu staunen. Das erste Mal habe ich gestaunt, als ich meinen Blick in 1,80 Meter Höhe über die Wälder und Felder schweifen ließ. Ja, ich konnte den Horizont sehen, da, wo sich Himmel und Erde berühren. Ich konnte die Sonne, die warme Sonne auf meiner Haut spüren. Und ich habe gestaunt über Gottes Größe und über die Schöpfung, die er geschaffen hat, das Große und das Wunderbare. Und dann habe ich mich runtergebeugt zu meiner Tochter. Und dann konnte ich wieder staunen über die Genauigkeit und über ja, das Kleine und doch so Vollkommene. Und für mich ist das eine wunderbare Eigenschaft von Gott. Gott hat das ganz Große, aber auch das ganz Kleine in seiner Hand. Das ganz Große, das Weltall und alles, was damit zusammenhängt, ist in seiner Hand und seine Perspektive gilt für die ganze Schöpfung. Aber Gott hat auch das ganz Kleine, jeden einzelnen Menschen bis hin zum kleinsten Organismus in seiner Hand. Und das gilt für seine Liebe und für seine Perspektive, für seine Pläne, überall da. In Vers 47 lesen wir, alle Völker sollen diese Botschaft hören. Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Das soll zuerst in Jerusalem verkündet werden. Alle Völker, da denkt Gott groß. Es geht um alle Völker, jeder Mensch, weltumfassend. Aber dann auch jeder Einzelne, der zu ihm umkehrt. Gott hat das ganz Große und auch jeden Einzelnen im Blick. Und in Römer 8 können wir das auch nochmal lesen. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Die ganze Schöpfung, die ganze Welt. Gott hat eine Perspektive für die ganze Welt, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass sich Gottes Gedanken über diese Welt, ja, dass sie so zahlreich sind, so viele gute Gedanken. Er freut sich darüber, wenn Menschen ihre Schwerter fallen lassen, ihre Waffen niederlegen und Frieden schließen, wenn Völker aufeinander zugehen. Er freut sich, wenn Länder und Nationen sich zusammentun, um Corona zu bekämpfen. Er freut sich, wenn Dinge passieren auf der Welt, die so positiv sind. Aber er leidet auch mit. Er leidet auch mit, wenn Corona bis ans Ende der Welt reicht und sogar die ärmsten Völker erreicht. Herr Gott leidet, wenn neue Kriege ausbrechen. Gott ist traurig. Seine Perspektive gilt für die ganze Welt. Aber sie gilt auch für uns und er hat auch dich im Blick. Er sieht dich, wenn du fröhlich bist. Wenn du voller Liebe auf Menschen zugehst. Wenn du Freude hast und Spaß hast und wenn du vom Computer sitzt, dann ist er bei dir. Er sieht dich und genießt die Zeit mit dir. Aber er ist genauso auch traurig und leidet mit, wenn du Angst hast und wenn du in dieser Zeit einsam bist. Und er leidet mit, wenn du leidest an deiner Unvollkommenheit. Gottes Perspektive für mich und für dich, aber auch für die ganze Welt. Der vierte Gedanke, mit seiner Perspektive leben. Kennt ihr noch den Leitsatz, den ich ganz am Anfang erzählt habe? Betrachte die Dinge aus seiner Perspektive, so verändert sich die Perspektive für dein Leben. Wahrscheinlich habt ihr die doppelte Bedeutung von dem Wort Perspektive bemerkt. Zum einen geht es um die Brille, durch die wir oder durch die Gott die Dinge sieht. Die Jünger damals haben ihr Leben und die Dinge durch die Brille der Angst gesehen und durch die Brille des Zweifels und Jesus hat ihren Blick erweitert, ihre Wahrnehmung, ihre Perspektive. Und die zweite Bedeutung von Perspektive meint unsere oder Gottes Zukunftspläne für diese Welt und natürlich auch für unser Leben. Jesus hat seinen Jüngern gezeigt, wie Gottes Perspektive aussieht. Erlösung, und neues Leben für diese Welt und für mich. Das ist Gottes Perspektive. Und das können wir an vielen Stellen in der Bibel nachlesen. Wie kann das jetzt in unserem Leben praktisch werden? Betrachte die Dinge aus seiner Perspektive. Ich glaube, dass die Welt aus den Augen Gottes zu betrachten eine Übungssache ist. Ich glaube, dass wir das mehr und mehr lernen können, die Welt aus Gottes Augen zu sehen, aus seiner Perspektive. Ich habe in der letzten Zeit zwei Methoden ausprobiert, die ich euch kurz vorstellen möchte. Die eine Methode habe ich Bibellesen mit Buntstiften genannt. Also wenn ich mich hinsetze mit meiner Bibel, dann habe ich immer ein paar Buntstifte neben mir liegen und unterstreiche bestimmte Dinge mit diesen Buntstiften. Im Moment habe ich zwei Farben und mit der einen Farbe unterstreiche ich alles, alle Eigenschaften Gottes. Immer dann, wenn ich lese und mir eine Eigenschaft Gottes auffällt, dann unterstreiche ich sie einfach. Und die andere Farbe nutze ich immer dann, wenn ich von Gottes Perspektive für diese Welt oder für uns Menschen lese, von seinem Heilsplan, immer dann, wenn das Kreuz vorkommt oder das, was Gott uns schenken möchte, dann unterstreiche ich das in der anderen Farbe. Und ich merke, ich lese die Bibel viel aufmerksamer, aber ich entwickle auch einen Fundus an verschiedenen Aussagen, die für mich wichtig sind. Die zweite Methode, die ich ausprobiere, betrifft mein Gebet. Ich habe gemerkt, dass mein Gebet ein bisschen einseitig ist. Natürlich habe ich Themen auf dem Herzen und dann bete ich und sage, Gott, kümmere dich darum und ich danke ihm für andere Dinge. Und dann habe ich festgestellt, eigentlich habe ich Gott nie danach gefragt, wie er eigentlich die Dinge sieht. Und deswegen formuliere ich manchmal mein Gebet so. Himmlischer Vater, du weißt, dass mir dieser Mensch besonders auf dem Herzen liegt. Und du kennst auch meine Perspektive auf diesen Menschen, meinen Blick, so wie ich diesen Menschen sehe. Aber wie siehst du eigentlich diesen Menschen? Was macht dich traurig, wenn du diesen Menschen siehst? Oder was macht dich glücklich, wenn du diesen Menschen siehst? Und genauso kann ich dann auch fragen, Gott, wie siehst du eigentlich diese Welt? Was macht dich traurig? Was macht dich glücklich, wenn du diese Welt siehst? Oder wie siehst du eigentlich meinen Heimatort? Was macht dich traurig, wenn du über Uedem nachdenkst? Oder wenn du über Uedem nachdenkst, was macht dich glücklich? Und genauso kann ich fragen, hey Gott, wenn du mein Leben ansiehst, was macht dich eigentlich glücklich und was macht dich traurig? Und so merke ich, dass ich Gottes Perspektive da ein Stück mehr in mir aufnehme. Ich bin dann einen Moment still und höre, vielleicht sagt Gott mir irgendwas, legt mir aufs Herz und ganz oft merke ich, ja, Gott hat da einen Impuls für mich. Eine Sache, die ich vielleicht vorher selber noch nicht gedacht habe. Gottes Perspektive für mein und dein Leben. Neues Leben, Erlösung und neues Leben. Diese beiden Methoden helfen mir zurzeit, die Welt mehr und mehr aus Gottes Augen zu sehen. Und dann hat das automatisch Auswirkungen auf die Perspektive für mein Leben. Und ich lebe mehr und mehr das Leben, das sich Gott für mich wünscht. Erlösung von allem, was unsere Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen und zu mir stört, und neues Leben durch die Auferstehung an Ostern. Und auch das ist eine Sache, die für uns heute in unserem Alltag von Bedeutung sein kann. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen uns ja freuen darüber, dass wir irgendwann mal uns bekehrt haben und dass wir Erlösung bekommen haben. Und seitdem warten wir jetzt darauf, dass wir irgendwann neues Leben bekommen. Aber das ist nicht die Perspektive Gottes für unser Leben. Ich bin davon überzeugt, dass wir in unserem Alltag immer wieder diese Erlösung brauchen. Immer wieder sind unsere Beziehungen gestört. Und ich glaube, kraftvolle Beziehungen können wir nur dann leben, wenn wir auch diese Erlösung immer wieder erleben. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir nicht auf irgendein neues Leben warten müssen im Moment, sondern als Christen haben wir bereits dieses neue Leben. Und unsere Aufgabe, Gottes Perspektive für unser Leben ist es, dieses neue Leben zu gestalten. Betrachte die Dinge aus seiner Perspektive. So verändert sich die Perspektive für dein Leben. Amen.